Der Champions Bowl 2025 findet erstmals in Prag statt. Wir reden über die Ergebnisse und das Abschneiden der deutschen Teams im internationalen Vergleich. Viel Spaß!
Hallo Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Crunchtime. Der Champions Bowl ist passé. Er hat am letzten Wochenende stattgefunden. Ihr beide wart da. Und wie schon angekündigt, wollen wir mit euch jetzt mal ganz ausführlich auf dieses Wochenende zurückblicken. Ich glaube, so viel kann gesagt sein. Es war ein Flag Football Festival. Also was ich gesehen habe im Stream, das sind ja nur Spiele. Das war schon wirklich mega cool, richtig, richtig spannend, richtig toll. Nicht zu wenig Überraschungen, aber ich denke, da kommen wir gleich noch ausführlich drauf zu sprechen. Also ich glaube, ein größeres Statement für ein ausgeglicheneres Feld in Europa können wir nicht machen. Bevor ich jetzt aber als nicht vor Ort gewesener zu viel rede, gebe ich mal an euch beide weiter. Ihr beide wart in Prag. Erzählt doch mal, wie war es so ein bisschen, glaube ich, für unsere Zuhörer als Eindruck, die jetzt auch nicht vor Ort waren.
Ja, also ich fange gerne kurz an. Für mich war es mein erster Champions Bowl jemals. Ich habe mir ein bisschen Tape von den Jahren davor angeschaut, aber auch da, wie du sagst, kriegt man die Spiele mit, man kriegt das Sportliche mit, aber eben nicht diesen Vibe vor Ort. Und ich muss sagen, ja, es hat mir super viel Spaß gemacht. Das war für mich von der Stimmung her mit allen Teams aus, vor allen Dingen so vielen Teams aus verschiedenen Ländern in Europa. Es war irgendwie auch, ja, geografisch überhaupt nicht, nichts mehr da und nichts weniger da. Es war alles vor Ort und deswegen, es hat so ein ganz schön weit gemacht, alles irgendwie Flag Football bringt alle zusammen und dann hat man auch Spiele eben auf diesem hohen Niveau. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe mit super vielen Leuten aus verschiedenen Nationalitäten, aus verschiedenen Teams unterhalten, wie es bei denen so läuft im Flag Football, was so der Stand bei denen im Verein ist und so. Das war einfach ganz toll mitzubekommen.
Nein, das ist ja auch einfach super, dass hier diese große Durchmischung durch ganz Europa ist, aber eben ein so hohes Niveau, dass eben einfach jedes Team nicht nur mithalten kann, sondern dass man sich auch auf dem gleichen Niveau austauschen kann, dass man dort Meinungen und Ideen einfach gegenseitig spiegeln kann und alle Teams werden dadurch besser. Und ich finde das, Olli, du hast schon gesagt, ein Statement für die Parität und Ausgeglichenheit in Europa und die Leistungsdichte auch. Und das war dieser Champions Bowl auf jeden Fall. Ich habe es in der Review-Folge, habe ich nicht gesagt, da war ich nicht dabei, aber ich habe es euch gesagt, der letztjährige Champions Bowl hat da ein bisschen was vermissen lassen, was vor allem daran lag, dass die Franzosen und die Österreicher nicht dabei waren, weil die ihre nationalen Finals am gleichen oder am Wochenende danach hatten. Und wenn wir uns jetzt dann auch mal die Ergebnisse anschauen, sehen wir, da fällt einfach einiges an Qualität weg. Und dieses Jahr, ihr habt es auch gesagt, es waren wirklich alle oder fast alle Top-Teams Europas da und das hast du einfach an den Spielen gemerkt. Ich war ja als Schiedsrichter da und ich muss sagen, bis auf, glaube ich, zwei Spiele waren alle Spiele, die ich gepfiffen habe, knapp und jedes Spiel und auch die Spiele, die nicht unbedingt knapp waren, waren auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das fand ich einfach super zu sehen.
Stimme ich dir vollkommen zu. Zum ersten Mal dieses Jahr hat der Champions Bowl in Prag stattgefunden. Lass uns da noch zwei, drei Worte zur Venue verlieren. Ich kann es nur mit der Venue vom Ardia Bowl vergleichen, also in Porridge. Aber wie ist dein Eindruck, Josh, zur Venue dieses Jahr, auch zu der Unterbringung von den Teams? War ja doch dieses Jahr ein bisschen anders als sonst.
Absolut. Also das war sozusagen meine dritte Champions Bowl Venue. Ich war in Cambrils für andere Turniere, für den Dorado Bowl und für den World Club Championship. Ich war nicht beim Champions Bowl in Cambrils, aber Olli, du kannst, glaube ich, bestätigen, es war genau das Gleiche.
Es ist genau das Gleiche.
Und Porridge war ich, jetzt glaube ich, schon drei oder viermal. Insgesamt, um direkt das Fazit zu ziehen, würde ich sagen, diesen Vibe, den Porridge und Cambrils erzeugen konnten, wie so eine Ferienanlage, ein Urlaub mit allen Teams. Man ist wirklich direkt an den Feldern oder fährt im Shuttlebus zusammen hin wie in Cambrils oder läuft zwei Minuten wie in Porridge. Das konnte Prag nicht erzeugen. Ich glaube auch, uns fehlt ein bisschen was an Informationen, Lasse, denn wir beide waren ja in dem Hotel Pivova, wo die Schiedsrichter untergebracht waren und wir waren als Munich Spatzen das einzige Team dort. Das heißt, es gab ein oder mehrere andere Hotels, wo alle anderen Teams untergebracht waren. Und was ich gehört habe, war, dass das nicht optimal war, denn die mussten mitunter 30 Minuten oder länger zu den Feldern fahren. Und wenn man ein Spiel hat, das um 8 losgeht, man möchte sich gut warm machen, muss um 7.15 Uhr vor Ort sein, dann muss man um 6.30 Uhr losfahren und in den meisten Hotels fängt das Frühstück erst um 6.30 Uhr an. Und Das, muss ich leider sagen, ist in dieser Organisation ein Downgrade zu dem, was wir in Poric und in Campriles hatten. Dass das nicht an viele Städte schaffen können, infrastrukturmäßig, diese Gegebenheiten und auch einfach dieser Luxus, muss man einfach so sagen, ist klar. Und deswegen finde ich es insgesamt persönlich schön, dass wir es dieses Jahr in Prag hatten, um auch andere, ja, andere Städte, andere Ausrichter und andere Methoden kennenzulernen. Aber um auf die, ja, Gegebenheiten, Infrastruktur und auch die Plätze zu schauen, war es zumindest, was die Infrastruktur und den Komfort betrifft, ein kleiner Rückschritt. Was die Plätze angeht, muss ich sagen, fand ich sie insgesamt sehr gut. Der Rasenplatz war zugegebenermaßen an den zweiten und dritten Tagen sehr durchmatscht und ein Acker, was aber daran lag, dass es teilweise 5 Grad hatte. Es hatte raureif am Morgen, es hat am Freitag ein bisschen geregnet, es war feucht. Das kann der Platz natürlich nicht besser aushalten.
Aber da muss man auch sagen, das war die letzten Jahre ja auch so. Also
Eben,
beim Champions
eben.
Bowl in Kroatien ist es ja so, die Rasenplätze, gerade die beiden Hauptplätze, die sind super. Die halten auch wirklich granatenmäßig eigentlich das Turnier durch, selbst wenn es regnet. Aber da gibt es ja auch Kunstrasenplätze, die sind eher schwierig zu bespielen. Und da muss man einfach sagen, für 6 Felder, 8 Felder, die man da teilweise braucht, da wirklich gleichwertig irgendwo an einem Ort es hinzubekommen, ist schwierig. Und das, was ich gesehen habe und so das Gefühl hatte, wenn ich das Spiel geguckt habe, hatte es wirklich nicht so einen großen Impact.
Genau, ich würde auch sagen, insgesamt Platzsituation, wir hatten 3 Felder auf einem Kunstrasen, die waren super. Also wirklich sehr guter Kunstrasen, auch mit Linien und allem, also Hashmarks, die sind da natürlich ein bisschen verblasst über die Tage, aber sehr gut. Der Rasenplatz war insgesamt von der Qualität besser als der in Poric, also der hintere Rasenplatz. Allerdings ist er natürlich auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ich würde sagen, Plätze fand ich gut. Es gab Flutlicht, man konnte auf allen Plätzen gut spielen. Was ein bisschen eben schwieriger war, es war insgesamt ein bisschen weniger Platz als in Poric. Poric hatten wir ja teilweise 8 Felder. Es gab wenig Fanzones. Man hatte eine Tribüne. Meistens waren die Teams auf der gleichen Seite des Feldes, wovon ich persönlich auch als Schiedsrichter kein Fan bin. Ich bin größerer Fan davon, dass die Teams auf unterschiedlichen Sidelines stehen. Aber das war eben der Fall. Ich kann auch sagen, ich habe mit dem Organisator geredet. Ursprünglich war tatsächlich im Gespräch 8 Felder zu haben, 2 Felder noch mit in 10 Minuten Laufreichweite und dann 1 Stunde 30 Slots für jedes Spiel zu haben, sodass man ein bisschen mehr Zeit hat, sich auf dem Feld warm zu machen, dass man mehr Zeit zwischen den Spielen hat, sollte man mal 2 nacheinander spielen oder direkt reffen müssen. Das war der ursprüngliche Plan, das haben sie nicht durchgezogen. Insgesamt muss ich aber sagen, hat es mit den 6 Feldern gut gepasst. Oder was würdest du sagen, Lasse?
Ja, ich gehe vollkommen mit. Ich glaube, am Ende war es die richtige Entscheidung. Philipp hat das ja angesprochen gehabt mit den 8 Feldern. Ich glaube, so im Nachhinein war es besser. Es war alles ein bisschen mehr kondensiert. Man hatte noch mehr dieses Feeling, alle sind am gleichen Ort. Ich glaube, das hätte viel noch mal mehr entzerrt, was es eh schon ein bisschen war. Deswegen, ich war es gut. Ich fand es gut, dass sie es am Ende so gemacht haben. Und zu viel Behind Schedule war man oft gar nicht. Also mal waren das vielleicht 5 Minuten oder so. Aber ja, ich fand es von der Zeiteinteilung her und auch von den Feldern echt eigentlich sehr gut organisiert. Wir können noch ein Wort übers Essen verlieren. Das war am ersten Tag genug. Dann haben sie dieses Voucher-System eingeführt. Da hätten sich viele, glaube ich, gerne noch mal eine zweite Portion gewünscht. Am Ende war es aber, glaube ich, schön, weil ihr gemeint habt, dass es sonst nur Lunchpakete mittags zum Beispiel gab.
In Spanien,
Was?
also genau, da muss man sagen, in Spanien gab es Lunchpakete. Ich glaube, da war das, was ihr jetzt hattet, fast ein Upgrade, weil die sind in Spanien so mittelmäßig geil.
Deutliches Upgrade, ja.
Genau, aber in Kroatien hast du halt ein komplettes Mittagsbuffet. Das ist schon manchmal zu viel. Da muss man schon manchmal aufpassen. In Kroatien habe ich gesagt, ja, da muss man schon manchmal aufpassen, nicht zu viel zu essen. Aber das ist wirklich nochmal einfach durch die Nähe super zu machen. Und ich glaube, ansonsten war der ja auch im Hotel abends. Also
Nee,
von daher,
abends
das
gab es
war.
auch Essen auf dem Venue. Es gab nicht
Ah,
Abendessen in den
okay.
Hotels.
Okay.
Das war
Die letzten
so wie
Spiele
in.
gingen ja teilweise bis um
Das.
20:40 Uhr und dann noch ins Hotel fahren und so weiter wäre dann zu spät
Das
gewesen.
hätte ich gesagt, ist dies Jahr auch nochmal etwas. Diese super späten Spiele gab es die letzten Jahre auch nicht. Lag vielleicht auch an der kleineren Spielfeldzahl. Es ist natürlich bei Dunkelheit und Flutlicht schon irgendwie geil. Auf der anderen Seite bei der Temperatur auch sehr spät. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt als positiv oder negativ fandet. Also, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass vom Zeitplan sie es super durchbekommen haben, war halt ein sehr spätes Spiel. Ne, so ein klassisches Saturday Night Game oder was auch immer. Nee, da war es natürlich.
Ja, die Friday Night Lights haben wir
Friday
sogar
Night
kommentiert
Lights, genau.
zusammen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, insgesamt hat es gepasst. Es war manchmal ein bisschen unglücklich vom Spielplan. Also zum Beispiel hatten manche Teams das späte Spiel am 9, um 19:40 Uhr. Das heißt, sie sind um 20:40 Uhr fertig, müssen sich da noch umziehen, zurückfahren. Und dann hatten sie am nächsten Tag das frühe Spiel um 8 Uhr. Was heißt das, selbst wenn man alles total effizient macht, hat man maximal 6,5 Stunden Schlaf.
Ja, das ist tatsächlich, aber wobei man auch sagen muss, das ist jetzt etwas, das man nicht vergessen darf, dass Ante jetzt aus Kroatien eben schon drei Adria, vier Adria Bowls organisiert hat, drei Champions Bowls. Ich kann mich daran erinnern, der erste Champions Bowl war auch deutlich chaotischer als die letzten und in Spanien genau das Gleiche, dass du einfach sagst, du lernst doch mit der Zeit dazu. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal nach Prag fahren würde, würde es ein paar Dinge geben, die angepasst werden. Und bin tatsächlich jetzt gespannt. Ich meine, das wissen wir, glaube ich, noch nicht, es sei denn, ihr wisst mehr, ob es jetzt nächstes Jahr komplett neue Ausschreibungen gibt, ob es wieder in Prag ist, ob man wieder zurück nach Kroatien oder nach Spanien geht. Das wird man, glaube ich, sehen.
Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass es eine Ausschreibung geben wird, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Prag sich wieder bewerben wird. Bevor wir zu den Teams und auch zu einem bisschen neuen Format kommen, würde ich noch ganz kurz über die Schiedsrichtersituation sprechen. Dadurch, dass man immer nur Frauen- und Herren-Matches gleichzeitig gehabt hat, also es waren immer entweder sechs Herren-Matches gleichzeitig oder sechs Frauen-Matches gleichzeitig, hat das dazu geführt, dass quasi nur fast nur Frauenteams Männerspiele gerefft haben und andersrum. Das war am Anfang ein bisschen, haben da viele Teams gesagt, finden sie nicht ganz so gut, weil ja, einfach wenn man selber den Sport spielt, auch auf der Härte, wie man es gewohnt ist, dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr das Feingefühl für manche Flaggen. Mein Gefühl war am Ende doch, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat von den, oder ganz okay geklappt hat, würde ich sagen, von den Refs. Auch die offiziellen Refs haben ganz größtenteils einen guten Job gemacht. Ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht zu viel haten. Manche Refs waren ein bisschen, ja, kamen vielleicht aus dem Tackle-Bereich oder aus Tschechien, hatten nicht ganz so viel Erfahrung und waren als offizielle Refs gelistet. Aber die ganzen internationalen Refs haben das Niveau sehr gut, ja, einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt und haben dann eben geschaut, dass die Spiele sehr gut durchlaufen. Und deswegen hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass die Ref-Situation besser sein hätte können, aber das Turnier nicht maßgeblich entschieden hat.
Wobei
Ja,
ich sagen
ich muss
muss,
da. Ja, und
da,
Olli,
sorry,
du
da, du
zuerst.
darfst gleich, du bist Schiedsrichter-Experte, du darfst gleich mehr sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich da schon das Gefühl hatte, dass es zumindest bei dem einen oder anderen Spiel mehr über Schiedsrichterentscheidungen gesprochen wurde als die letzten Jahre. Auch wenn vielleicht jetzt das finale Ergebnis dann nicht explizit dadurch beeinflusst wurde.
Ja, ich würde sagen, ich habe da ein bisschen härtere Meinung zu. Ich war eben als Schiedsrichter, als einer der offiziellen Schiedsrichter vor Ort. Und ich fand das Gesamtniveau über alle Schiedsrichter, sowohl offizielle als auch, ich nenne es mal Hilfsschiedsrichter, als auch die Teamschiedsrichter, war niedriger als die letzten Jahre und auch niedriger als dieses Turniers eigentlich verdient hätte. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund, und ich kenne wahrscheinlich auch nicht alle, aber ein Grund ist, es wurden, wenn ich das ja, richtig verstanden habe, 12 Schiedsrichter sozusagen offiziell bezahlt. Bezahlt heißt in dem Fall, wir haben die Anreise und die Unterkunft gestellt bekommen. Wir haben dafür kein Geld bekommen in dem Sinne. Aber eben 12 Schiedsrichter, davon sind zwei leider weggefallen kurzfristig. Das heißt, jetzt waren wir nur noch bei 10. Dann hatte man auch noch Schiedsrichter aus den USA, die dort sehr erfahren sind, die aber andere Regeln kennen. In den USA hat man Flag Football mit deutlich verschiedenen Regeln und Strukturen. Und dadurch kannten sie zwar die Mechanics, sie kannten das Spiel, aber sie kannten nicht die Feinheiten der IFAF-Regeln, wie sie in Europa gespielt werden. Und das hat dazu geführt, dass du de facto nur 8 Schiedsrichter hattest, die ein internationales Niveau schon hatten und diese Erfahrung mitgebracht haben. Jetzt haben wir 6 Felder gleichzeitig und man will eigentlich immer zwei erfahrene Schiedsrichter gleichzeitig aufstellen. Das geht vorne und hinten nicht. Deswegen wurden zusätzlich noch Schiedsrichter aus Tschechien angeheuert, die teilweise sehr erfahren waren, teilweise eher im Tackle-Bereich erfahren waren und dadurch diesen Flag Football-Fingerspitzengefühl noch nicht mitbringen konnten. Und das hat dazu geführt, dass es immer mal wieder Spiele gab, die komplett ohne oder mit maximal einem oder einer international erfahrenen Schiedsrichterin geleitet wurden. Und das hat man gesehen. Und ich glaube, das, Olli, ist auch das, was du dann auch mitbekommen hast im Stream,
Ja.
dass es immer wieder Entscheidungen gab, mit denen gehapert wurde, ob die jetzt richtig oder falsch sind. Sei dahingestellt, aber vor allem hat es Unruhe ins Spiel reingebracht, die nicht notwendig war. Und da muss ich sagen, müssen wir eigentlich ganz klar sagen, muss ein bisschen mehr Geld her für noch mehr offizielle Schiedsrichter, denn es wird nicht, also die nächsten Jahre mit nicht noch mehr Sponsoren wird es nicht darum herumgehen, dass man weiterhin auch immer zwei Team-Refs stellen muss. Sonst so viele Schiedsrichter kannst du nicht bezahlen. Aber dass du mindestens zwei pro Spiel hast, die ein internationales Niveau haben, ist für mich eigentlich notwendig und ist auch möglich, wenn man sich anschaut, welche Schiedsrichter in Österreich, in Deutschland, aber auch in anderen Nationen verfügbar sind. Und deswegen muss ich persönlich sagen, bin ich nicht zufrieden mit der Gesamtschiedsrichterleistung auf diesem Turnier. Und da gibt es auf jeden Fall einige Verbesserungspunkte.
Super. Dann danke, dass du das nochmal zusammengefasst hast. Ich denke, da kannst du auf jeden Fall eine fundierte Meinung sagen. Und ja, es ist halt einfach das größte europäische Vereinsturnier und da sollte das Niveau der Schiedsrichter dann auch passen.
Vor allen Dingen, wenn man sagen
Aber
kann,
ja.
dass zum Beispiel bei uns beim Final Four und Final Eight das Schiedsrichterniveau deutlich höher war. Punkt. Das kann man zum Beispiel einfach so sagen. Und ja.
Ja, und die Schiedsrichter gibt es ja. Also ich
Genau.
glaube, es war tatsächlich dann einfach in dem Moment. Ja, vielleicht auch ein bisschen die Connections, die noch nicht da sind aus Tschechien zu den Schiedsrichtern. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat. Müssen wir jetzt aber auch nicht drüber diskutieren. Ich glaube, da haben wir genug zu gesagt.
Ja.
Wir werden mal sehen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Ich würde sagen, wir nähern uns jetzt mal dem Turnier ein bisschen an. Du hast schon angekündigt, wir würden das kleines bisschen mit einem neuen Format, ist vielleicht übertrieben, aber mit einer neuen Variante starten. Und zwar haben wir uns mal Gedanken gemacht im Vorfeld und möchten so ein paar Storylines vorab abhandeln, sodass jeder von uns drei, wir haben es mal Überraschungen genannt, des Wochenendes sich rauspickt. Wir versuchen sie nicht zu wiederholen. Das heißt, wenn wir uns zu sehr doppeln, müssen wir kreativ werden. Aber wir versuchen es mal, um vorweg da schon mal ein paar Storylines zu behandeln. Und dann schauen wir natürlich nochmal genauer auf den Ablauf, vielleicht auf die Top-Spiele des Wochenendes. Davon gab es einige. Ich glaube, sonst kommen wir nicht durch, müssen wir uns ein bisschen
Ich wollte gerade sagen.
zügeln, aber ich glaube, das schaffen wir ganz gut. Und ich würde jetzt einfach mal mit einer starten, hoffe, dass ich keinem sie klaue. Ich fange jetzt mal bei einer etwas unten gerankten an, weil ich es jetzt nicht die Riesenüberraschung finde im Endeffekt, aber wie es gelaufen ist. Und das war der Auftritt der Lichtenberg Lions, also unserem dritten deutschen Vertreter, abgesehen von den Munich Spatzen und den World of Wanderers. Sie waren jetzt das erste Jahr dabei und ich finde, man hat eine krasse Lernkurve gesehen. Sie haben in der Vorrunde sehr unglücklich gespielt. Damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass sie schlecht gespielt haben, aber sie haben gegen die Luzern Pikes und die Glasgow Hornets verloren, beide Spiele. Haben dann quasi somit sehr, sehr schnell schon gewusst, es ist quasi vorbei mit den Top-Platzierungen. Haben es aber dann geschafft, über den zweiten Tag alle Spiele zu gewinnen. Gegen wirklich etablierte Teams. Also da muss ich sagen, da habe ich immer wieder reingeschaut und gedacht, hä, das haben sie jetzt auch gewonnen? Hä, das haben sie auch gewonnen? Sie haben die HQ Jenas geschlagen. Sie haben im Vorfeld sich gegen Teams wie Valencia durchgesetzt. Über die sprechen wir noch, also die Vienna Vipers, über die sprechen wir gleich noch, aber trotzdem, so von den Namen her, also wirklich cool, haben die Gruppe gewonnen, haben sich nach oben gespielt und sind am Ende tatsächlich in die Top 10 gekommen. Sie verlieren zwar dann gegen Arona, aber das ist ja auch ein sehr etabliertes Team. Also ich finde, damit können sie mehr als zufrieden sein. Sie haben eine brutale Lernkurve gezeigt, mit Top 10 tatsächlich gezeigt, dass sie dahin gehören. Sie werden nächstes Jahr wahrscheinlich nicht dabei sein, aber finde ich einen starken Auftritt von den Lichtenberg Lions, der mich dann im Endeffekt ein bisschen überrascht hat. Nach dem ersten Tag vor allem. Das wäre so mein
Absolut.
erster.
Was
Deiner.
ich auch sehr cool fand als Zusatz noch, die Lichtenberg Lions hatten ein paar Fans dabei. Prag, Berlin ist nicht die weiteste Strecke und die haben richtig Stimmung gemacht. Also jedes Mal, wenn die Lichtenberg Lions auf Feld 1 gespielt haben, was glaube ich zwei oder dreimal passiert ist, ist die Menge wirklich abgegangen und hat angefeuert und das fand ich sehr schön zu sehen.
Genau,
Ja.
gut, dann gerne Lasse oder Josh, macht weiter.
Ja, ich würde sagen, ich mache mal weiter. Ich bleibe nämlich sozusagen im unteren Tabellenfeld. Was mich überrascht hat, es gab kein Team oder sagen wir es so, es gab ein Team, es gab nur ein Team, was tatsächlich abgefallen ist von der Leistung. Und das hat andere Gründe. Das waren nämlich die Vienna Vipers, die mit einem 16-jährigen Quarterback da waren, die ihre, ich würde sagen, vier oder fünf der besten sieben, acht Spieler nicht dabei hatten. Können kurz, ja, über die Wolf-Brüder reden. Maxi Hillebrand war nicht dabei, der Quarterback Felix Washuber hat nicht gespielt. Also ich würde sagen, die können wir in eine andere Kategorie stecken. Aber ansonsten haben auch die Teams, von denen wir am Anfang ausgegangen sind, dass sie keine Chance haben auf die Viertelfinals, hatten sie auch nicht, ja, aber sie haben mitgehalten. Zum Beispiel die Velenje Black Miners, die mit, ich glaube, sie haben London Smoke geschlagen in der Gruppenphase.
Und Waldorf nur einen Punkt verloren
und
oder zwei.
Genau, gegen Waldorf mit einem Punkt verloren. Wir haben Novi Beograd Orlovi, die gegen Arona mit nur drei Punkten verloren haben. Also es waren wirklich, wirklich spannende Spiele, auch bei den Teams, die wir eigentlich als abgeschlagen angesehen haben. Und das fand ich auch einfach eine schöne Überraschung bei diesem Champions Bowl.
Würde ich absolut zustimmen.
Gerade
genau. Und das war tatsächlich, bevor ganz kurz, nur weil du Vienna gesagt hattest, ich hatte überlegt, ob ich sie als Überraschung, Enttäuschung, wie auch immer, nehmen soll, aber habe dann mit den Umständen, die du besprochen hast, gesagt, es wäre unfair. Also für den Auftritt ist es dann keine Überraschung. Dann ist das so und das ist eine Lernkurve. Deswegen, genau.
Und ganz
Sorry,
große
Lasse.
Props an den Quarterback. Ich weiß nicht, ob man es hören wird, aber er hat super stark gespielt. Ich glaube, das ist ein blühender Stern für die Zukunft. Nee, ein aufgehender Stern, wie sagt man da?
So, ja.
Irgendwas für die Zukunft auf jeden Fall. Der hat eigentlich natürlich auf dem Niveau nicht ganz so stark gespielt. Aber der Felix war super, war an der Sideline dabei, hat ihm seine Playcalls gemacht, hat ihm immer Mut zugesprochen, was ich auch sehr schön war. Und das ist jemanden, den wir uns auf jeden Fall auf dem Zettel behalten sollen. Den werden wir in der kurz- bis mittelfristigen Zukunft auf jeden Fall noch viel sehen, glaube ich.
Definitiv, ja. Gut, dann darfst du weitermachen, Lasse.
Ich darf weitermachen, ja, spannend. Ich würde ein bisschen aus der unteren Hälfte vielleicht ein wenig rausgehen und ein bisschen weiter nach oben schauen. Ich weiß noch nicht ganz, mit welchem Team ich hier direkt anfangen würde. Ich würde es aber jetzt direkt mal vorweg sagen. Ich fange mit Grenoble an, mit den Zentauren Grenoble, die ja uns oder mich in dem Sinn überrascht haben, dass sie als stärkstes französisches Team vielleicht nicht, vielleicht auch schon, aber als sehr, sehr starkes französisches Team aufgetreten sind, die wir am Anfang nicht so auf dem Schirm hatten. Wir hatten ja gesagt, dass die Molosses nicht dabei sind bei den Herren, was uns so ein bisschen gefehlt hat. Jetzt im Nachhinein muss man sagen, es hat überhaupt nichts gefehlt. Die haben hier einen super Job gemacht. Ich spoilere jetzt auch schon einfach mal das Ergebnis, würde ich sagen. Und haben in einem französischen Finale gegen Sphinx mit 35-32 ganz knapp gewonnen und den Champions Bowl nach Frankreich gebracht. Ich glaube, wenn wir überlegt hätten, wer den Champions Bowl nach Frankreich bringt, dann wären das bei uns allen eher Sphinx gewesen, die auch super gespielt haben. Aber Grenoble hat super, super Flag Football gespielt, einen ansehnlichen Flag Football gespielt, variabel gespielt, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ganz, ganz großes Lob an diesen Taos Grenoble, die den Champions Bowl bei den Herren gewinnen.
Ja, ich würde sagen, überraschend in dem Sinne, dass sie bisher zumindest meines Wissens nach noch nicht dabei waren. Allerdings hätte man es auch ahnen können, wenn wir uns das Roster angeschaut hätten, denn es waren zwei der Top-Spieler Frankreichs dabei, einmal Tanguy Lomine und Scott Harrison, die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihre Stammposition ist, weil sie eigentlich both ways durchgespielt haben, muss man sagen.
Ich glaube, die können auch einfach jede Position spielen.
Genau, also ich glaube, ursprünglich ist Scott Harrison eigentlich der Center, allerdings hat Tanguy Lomine jetzt Center gespielt.
Der ist doch eigentlich Center. Nein, 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 der ist Center.
Tanguy Lomine ist Center, okay,
glaube ich. Ja.
Und Scott Harrison als DB, aber trotzdem haben beide both ways gespielt und halt auch wirklich zerstört, muss man sagen, in vielen Spielen.
Und der QB ist doch auch der Backup von der Nazio.
Exakt. Ja. Sabatino ist der QB, der Backup-QB, hast du es gesagt. Das heißt, im Prinzip hatten wir hier den Starting-QB gegen den Backup-QB im Finale. Sphinx hat auch zwei oder drei weitere Nationalspieler noch. Also ich glaube, hier stand mehr als 50% der französischen Nationalmannschaft im Finale auf dem Feld.
Und da muss man auch einfach sagen, was ein Statement von Frankreich. Also beide Teams ins Finale zu bringen, über die Damen sprechen wir auch noch. Also das ist wirklich... machen es besser als ihr Nationalteam, was aber auch nicht schlecht war. Also vielleicht kann man im Moment fast davon sprechen, dass zumindest in der Spitze Frankreich so top in Europa Flag Football ist. In der Breite würde ich vielleicht da nicht mitgehen, wenn man es jetzt über ganz, ganz viele Teams sieht, aber schon krasse Leistung.
Und auch kurz noch, die Resilienz, die beide Teams gezeigt haben, fand ich sehr stark. Denn ich nehme ein Ergebnis schon vorweg. Grenoble verliert ihr erstes Spiel gegen die Munich Spatzen. Knapp, ja. Aber sie verlieren. Und Sphinx verliert in der Zwischenrunde zwei Spiele, kommt gerade so als Dritter, also als sozusagen vorletzter Platz, der es noch ins Viertelfinale schafft, rein und gewinnt dann aber sowohl das Viertelfinale als auch das Halbfinale sehr deutlich. Und diese Resilienz über die drei Tage nach solchen Niederlagen, das abzuschütteln, besser zu werden, das haben beide Teams wirklich eindrucksvoll hier bewiesen.
Absolut. Also das aber klar, bei Sphinx wundert mich das nicht. Ich meine, es gibt kaum ein Team, was auf dem Level so erfahren ist. Also das wirklich ganz, ganz starke Leistung. Ich würde mal weitermachen. Ich habe eben ja quasi was Positives gesagt. Ich würde jetzt eine kleine Enttäuschung sagen, würde mal zu den Damen rüberspringen, weil die haben wir ja auch spielen gehabt. Und zwar für mich ein bisschen enttäuschend, die Domžale Tigers. Wir haben im Vorfeld über sie gesprochen als ein Team, was wir durchaus als Favorit auf den Titel sehen. Sie haben auch in Ansätzen gezeigt, warum, aber es irgendwie am Ende nicht aufs Parkett gebracht oder auf den Rasen gebracht. Und am Ende mit Platz 6, ja, irgendwo da im Mittelfeld, aber ich glaube, nach den durchaus dominanten Auftritten bei den internationalen Turnieren dieses Jahr und dem Potenzial, was sie haben, finde ich ein bisschen zu weit hinten gelandet. Also das hat mich schon überrascht, die da zu sehen.
Ja, stimme ich dir zu. Sie haben auch ein bisschen anders gespielt, als wir das erwartet haben. Oder als ich, zumindest ich das erwartet habe, von dem, wie ich sie gesehen habe. Beim Adebo zum Beispiel hat eine andere Person Quarterback gespielt. Die hat jetzt immer noch eine Offense gespielt, war eine super Receiverin. Hat auch teilweise in Defense ausgeholfen. Die Nummer 32, ich kenne leider ihren Namen nicht. Aber die hat eigentlich Starting Quarterback, hat jetzt nichts QB gespielt. Sie hat ab und zu mal bei WQB geholfen. Ich weiß nicht, woran das lag bei Domžale. Generell fand ich trotzdem, sie haben einen sehr, sehr ansehnlichen Football gespielt. Sie waren nicht sehr verbissen, sie haben auch sehr entspannten Football gespielt. Deswegen, es war cool, denen zuzuschauen. Ganz, ganz oben, ja, hätte ich auch gesagt, dass sie ein bisschen mehr mithalten. Gerade auch, wenn man das Ergebnis schon mal vorwegnehmen sagt, das Viertelfinale gegen Molosses sehr, sehr deutlich verloren. Auch nur, auch nicht so viel gescored, wie sie das meiner Meinung nach können und auch in anderen Spielen gezeigt haben. Wir haben auch gegen sie spielen dürfen. Mit dem Spatzen kann ich vielleicht auch sagen. Und da war es auch, ja, nicht, vielleicht nicht ein knappes Game, aber gerade Defense hat von ihnen viel zugelassen, die ich eigentlich sonst immer höher gelobt habe. Die fand ich dieses Mal nicht so, ja, fast schon eklig gegen zu spielen, weil sie sehr körperlich und sehr nah an den Receiverinnen gespielt haben. Nicht auf eine unfaire Art und Weise, aber einfach auf eine gute Art und Weise. Ja, stimme ich dir wohl vollkommen zu.
Kann natürlich sein, dass auch sie nicht in Vollbesetzung da
Genau.
waren. Das wissen wir nicht genau.
Natürlich.
Aber ich würde sagen, die Erwartungen waren höher, nachdem sie auch letztes Jahr im Finale waren. Bin ich ganz sicher. Oder mindestens Spiel um Platz 3. Genau. Dann, ich bleibe bei den
Man
Damen.
sagt aber
Gehe
trotzdem,
aber
sorry,
jetzt.
Domžale
Ja.
Tigers sind am Ende ja trotzdem Sechster geworden.
Sechster geworden, genau.
Genau, okay.
Verlieren dann aber im Platz 5 gegen die Priprem Bobcats, die ja solide sind, aber für mich eindeutig nicht an die Spitze herankommen von ihrer Leistung. Und dadurch waren die Domžale Tigers eben mehr in diesem Second Bracket als in dem Top Bracket dieses Jahr. Genau, dann Überraschung für mich eindeutig im positiven Sinne bei den Damen, die Augsburg Lions, die hier bei ihrer ersten Teilnahme am Champions Bowl den zweiten Platz holen. Und das wirklich, wirklich einfach eine super Story, muss ich sagen. Man kennt sich ja auch, Lasse, wir haben viel mit Ihnen gesprochen am Champions Bowl. Und das habe ich nicht erwartet. Ich dachte mir, ja, Viertelfinale kann drin sein, aber gegen die Top-Teams wie die De La Salle Saints oder auch wie die Molosses Redlips oder auch die Domžale Tigers werden sie wahrscheinlich keine Chance haben. Und dann machen sie hier den Durchmarsch von der zweiten Gruppenphase übers Viertelfinale, wo sie, jetzt muss ich kurz mal
Das
nachschauen, im
Witzige ist
Viertel.
erstmal, zweite
Ja.
Gruppenphase, werden sie Vierter, kommen gerade so weiter, gewinnen gegen
Genau.
uns das Spiel mit einem Score, was ein super knappes Match war. Immer, ja, man fährt natürlich nicht nach Prag, um gegen deutsche Teams zu spielen, aber trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Match. Genau, und so sind sie erst überhaupt in dieses Viertelfinale eingezogen.
Und bevor du
Eben.
nämlich mit dem Viertelfinale weitermachst, das, was du beschrieben hast, ist ja genau passiert. Sie haben in der Zwischenrunde gegen De La Salle Saints verloren. Sie haben von Fenris Dijon richtig auf den Deckel bekommen. Sie haben gegen Domžale Tigers richtig auf den Deckel bekommen. Das war ihre Hauptrunde. Und ja, dann kommen sie knapp weiter und jetzt darfst du weitermachen, weil dann passiert das, was du sagst
Genau,
oder was
dann
du meinst.
spielen sie hier gegen die Priprem Bobcats, die ja nicht ganz oben in dem Top-Tier sind, aber auf jeden Fall ein sehr erfahrenes Team, schon lange auf Champions Bowls unterwegs sind. Gewinnen sie 33-14, also sehr deutlich. Und dann im Halbfinale gegen De La Salle Saints, gegen das Top-Team der letzten 10 Jahre, kann man fast sagen, im Frauen-Flag-Football in Europa, gewinnen sie 37-34. Also ein knappes Ergebnis, ja, aber das musst du dann auch mal schaffen im Halbfinale gegen so ein erfahrenes Team mit einer Saskia Stribny, die die beste Quarterbackin der letzten 10 Jahre in Europa ist. Dieses Spiel zu holen. Und das ist dann einfach verdient. Und das ist einfach eine Championship-Mentality, die wir dieses Jahr von den Augsburg Lions einfach gesehen haben. Denn wir erinnern uns, auch im Finale der deutschen Meisterschaft sind sie zurückgekommen, waren schon fast abgeschrieben, von mir persönlich auch, muss ich zugeben, und kommen gegen die Düsseldorf Firecats zurück. Und das haben sie dieses Jahr ein ums andere Mal gezeigt, auch in der Liga hatten sie keinen einfachen Start und haben sich erst mit dem letzten Spiel fürs Final Four qualifiziert. Und da sieht man, die letzten 2 Jahre haben sie diese Mentality aufgebaut. Und ja, der Champions Bowl war hier wirklich der Höhepunkt dieser Entwicklung.
Definitiv,
Absolut.
die haben sich alle super gefreut. Am Ende können wir sagen, verlieren sie das Finale gegen Fenerbahçe Dijon knapp, nicht so knapp, 33 zu 20. Auch da sportlich ein sehr schönes Finale, aber auch meinen herzlichen Glückwunsch. Ich kenne sie alle sehr gut. Sie waren in einer guten Besetzung da, aber ich habe mit vielen von ihnen gesprochen und ganz, dass es ganz so weit hoch hinausgeht, haben sie auch nicht ganz für möglich gehalten. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, vor allen Dingen was den Kopf angeht bei ihnen. Sie spielen mit einer gewissen Abgezocktheit, ja, mit viel Lust, mit viel Wille und das merkt man und so kann man eben auch Spiele gegen ja, die De La Salle Saints in einem Halbfinale von einem Champions Bowl gewinnen.
Gut, Lasse, dann darfst du weitermachen, bevor wir zu unserer letzten Runde kommen. Bisher läuft's gut. Wir haben noch keine Doppelung.
Ja, ich schaue schon immer so die ganze Zeit, was denn noch so meine Teams, weil langsam bin ich relativ raus. Ich würde vielleicht noch wo hatte ich sie? Ich hatte sie doch irgendwo aufgeschrieben. Nö. Ich wollt eigentlich zu den Männern zurückgehen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel hin und
Da können wir
her.
hin und her springen, auf jeden Fall.
Okay, springen wir hin und her. Ich wollte zu Wild of Wanderers, zu den Wild of Wanderers gehen, die ja ein Turnier gespielt haben, das wir so nicht erwartet haben. Vorhin, wir haben sie auf jeden Fall im Halbfinale, wenn nicht sogar im Finale gesehen. Und das haben sie einfach nicht so zeigen können. Sie haben ja im Viertelfinale sind sie bereits rausgeflogen. Sie haben in der Gruppenphase solide gespielt, aber nicht super stark. Sie haben ihre Gruppe gewonnen. Das muss man sagen, aber ja.
Aber ich würde sagen, aber wie? Also,
Mit nur
ja, das
17
Spiel
Punkten
gegen.
Pointdifferenz kann man da zum Beispiel
Ja,
sagen.
und das ist sehr untypisch für Waldorf. Ich meine, gegen Velenje, das Spiel war deutlicher, als es am Ende aussieht. Die haben da in der zweiten Halbzeit mit Backups gespielt, hätten es aber fast noch verschenkt. Also, das war wirklich brutal knapp. Gegen Smoke mit einem Punkt, okay. Ich meine, die Matchups haben wir häufiger schon so gesehen, aber beide sehr, sehr knapp. Ja, gegen Valencia haben sie recht deutlich gewonnen. Aber wie du sagst, das war nicht
Nicht
souverän.
so Glanz und Gloria, wie man es von ihnen kennt in der
Nein, überhaupt
Gruppenphase.
nicht.
Vor allen Dingen, weil man auch sagen muss, London Smoke war am ersten Tag, haben sie okay gespielt, aber haben sie nicht so gut gespielt wie auch an den weiteren Tagen. Die Valencia Firebats, ich weiß nicht, ob wir über sie schon gerade geredet haben oder nicht.
Haben wir nicht, nee.
Ah, nee, machen wir vielleicht gleich noch. War nicht das, was wir erwartet haben. Genau, und dann muss man sagen, wenn wir jetzt die Zwischenrunde mal überspringen, wo sie dann
Zweiter.
als Zweiter, genau hinter den Kloster Neuburg Indians, weitergekommen sind. Dann in der Viertelfinale verlieren sie direkt das Viertelfinale gegen den späteren Sieger des Champions Bowl, gegen die Centaurs Grenoble 46 zu 44. 2 Punkte, ja, ein ganz knappes Game, aber sie verlieren das und vor allen Dingen sieht man hier auch wieder, die Offense hat einen guten Job gemacht mit 44 Punkten. 46 Punkte kassieren ist eine Sache, die wir bei den Wild of Wanderers in letzter Zeit öfter sehen. In der Defense, ja. Hakt's ein bisschen, würde ich
Ja,
sagen.
man muss mal auch sagen, Fabian Achenbach, der Star Receiver, hat eigentlich Defense durchgespielt und zumindest das, was ich gesehen habe, ich habe, glaube ich, 2 oder 1,5 Spiele der Wanderers angeschaut, hat er mehr Defense als Offense gespielt bei diesem Turnier. Vielleicht, Fabi, kannst du uns per Instagram schreiben, ob das so stimmt. Aber generell, wenn das der Fall ist, und klar, der ist ein super Defense-Spieler, aber wenn deine Defense das braucht, dann fehlt es einfach personell an guten oder an Top-Klasse-Defendern. Keine Frage. Ein Ado, ein Jerome, ein Tim sind super Defender, aber haben eben in den letzten Jahren ein bisschen diesen Schritt verloren, um gerade mit diesen krassen Top-Athleten der französischen Teams mithalten zu können oder eben auch mit den jungen Talenten der Kloster Neuburg Indians.
Genau.
Ja, wenn wir schon über die Defense sprechen, obwohl, ihr habt vielleicht schon ein bisschen drüber geredet, können wir ja noch ganz kurz Jerome was sagen. Der hat so ein bisschen, ja, angekündigt, dass es sein letzter Champions Bowl war. Das heißt, auch da wird ein großes Herz der Defense wegfallen. Mal schauen, auch wie sie das nächstes Jahr, das kommt dann quasi noch so ein bisschen härter, mal schauen, wie sie das nächstes Jahr kompensiert bekommen.
Und vor allem einfach
Ebenso.
mit dem Knowledge, was Jerome hat. Also ich glaube, da gibt es in Deutschland ja zwei, drei Leute, die, glaube ich, auf dem Niveau Defense Knowledge haben. Das ist Jerome, das ist vielleicht Olli Höcklin und dann wird es aber auch schon dünne, glaube ich, mit der Erfahrung. Es wäre ein Andy Hufer noch gewesen, der aber auch nicht mehr spielt. Also das ist wirklich jemand, der viel fehlt.
Ich glaube, er wird ihn auch als Coach und als Knowledge-Geber irgendwie erhalten bleiben. Ich glaube, er wird spielerisch nicht mehr ganz so stark.
Diesen Leader auf dem Feld zu haben, fehlt. Und wir dürfen nicht vergessen, ich glaube auch Heiko Krämer, habe ich zumindest gehört, wird eventuell retiren oder es war sein letzter Champions Bowl. Ja. Ist natürlich auch ein Verlust für die Waldorfer Defense. Und da werden wir sehen, wie sie es nächstes Jahr auf die Beine stellen und in welchem auch Niveau sie zurückkommen können.
Ja, genau. Ich bin tatsächlich bei meiner letzten Runde jetzt zwischen zwei Sachen hängen geblieben. Ich hoffe, ihr nehmt das andere. Ich bin jetzt mal ganz anders. Ich pick mal was ganz anderes, weil es mich wirklich brutal überrascht hat. Und zwar springe ich ins mittlere Bracket. Und zwar ins Spiel um Platz 11 ist es, glaube ich. Ich glaube, es ist das Spiel um Platz 11 zwischen den Glasgow Hornets und den HQ Jenas. Ich habe diesen Score dreimal angeschaut und mir gedacht, das ist doch ein Fehler. Da hat sich doch jemand vertippt. Dieses Spiel ist 74-52 aufgegangen. Und ich habe mich gefragt, haben die irgendwie komplett mit Clock Control gespielt? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Weil das sind zwei brutale gute Teams, aber wie kriegen die so viele Punkte in der Zeit hin? Das ist brutal. Also das hat mich schon sehr überrascht.
Ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt tatsächlich.
Also wenn das stimmt, ist es für mich krass.
Also es ist nicht so, dass es da keine Fehler in dem Ding gibt. Auch zum Beispiel das Spiel zwischen den Mühlig-Spatzen Frauen und den Werner Constables ging auch dann irgendwann zu 3 aus, wo wir alle wissen, dass es im Flag Football nicht geht. Es geht theoretisch, glaube ich, wenn man einen Safety auf einem Two-Point-Try bekommt, dann kriegt man einen Punkt. Korrigiere mich gern, Josh, wenn das falsch ist. Aber das ging zu 13 aus, nicht zu 3. Also es kann mal sein, dass da was falsch eingetippt wurde.
Ja, okay.
Gerade bei den letzten Spielen des Tages, wo es dann quasi nur noch um Gewinnen oder Verlieren geht.
Dann nehme ich es zurück.
Aber ich wollte auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist. Vor allen Dingen, weil dann die Gegner ein 74-0 manchmal noch okay, wenn man die ganze Zeit Interceptions schmeißt. Die Hackenas haben auch 52 Punkte. Das wären nur Touchdowns in dem Spiel und das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben an der Stelle. Dann haben wir das schneller abgehakt. Jetzt gebe ich es an euch noch weiter und dann schauen wir, was ihr noch als letzten zwei habt. Ich wollte es gesagt haben, weil das hat mich brutal überrascht.
Ich meine, ich bin jetzt hier immer ganz sneaky und sage einfach anderthalb Dinge in meinem Slot. Nämlich einmal kaper ich deinen Slot, Olli, und sage, ja, wir wissen nicht genau, ob das Ergebnis stimmt, aber insgesamt gab es sehr, sehr viele High-Scoring-Games. Also, dass wir 40 Punkte bei einem oder sogar bei beiden Teams in einem Spiel hatten, ist so häufig vorgekommen. Ich würde sagen, ist eine Entwicklung, die wir mal verfolgen können. Denn ja, die Athletik in der Offense hat zugenommen. Es gibt einfach in eigentlich jedem Team einen Quarterback, der von Endzone zu Endzone werfen kann. Und das hat man hier bei dem Champions Bowl krass gesehen. Schauen wir mal, wie sich das für die Defenses in den nächsten Jahren dann entwickelt. Aber viele Punkte. Aber jetzt komme ich zu meiner Überraschung oder eine Storyline, die ich sehr cool finde, und zwar sind es die Schweizer Teams. Wir haben die ASZV Blackbirds und die Luzern Pikes, die Schweiz hier vertreten haben und die beide in den Top 5 gelandet sind. Die Blackbirds auf Platz 3, die Pikes auf Platz 5. Und hier sneake ich auch noch eine weitere Storyline rein, nämlich das Spiel um Platz 3, London Smoke gegen die Blackbirds. Ich habe nur wahrscheinlich insgesamt 3 Minuten davon gesehen. Diese 3 Minuten waren die letzten 17 Sekunden des Spiels, also auf der Game Clock. Und das war das verrückteste Ende, was ich je gesehen habe. Hier muss ich kurz ausholen, und zwar London Smoke liegt kurz vor Ende des Spiels in der Two-Minute-Warning hinten, hasselt sich übers Feld, hatte zweimal die Situation, dass es einen perfekten getimten Flag-Pull der Blackbirds gab, sodass der Smoke-Spieler es nicht mehr out of bounds geschafft hat. Sie also sofort an die Line zurückhasseln mussten, das Play aber noch losbekommen haben und marschiert sind. Und mit, ich glaube, es waren eben ungefähr 10, 12 Sekunden auf der Uhr, macht London Smoke den Touchdown, geht in Führung mit dann 2 Punkten. Und dann kommen die Blackbirds aufs Feld. Sie machen einen ersten Hail Mary Attempt, der aber incomplete geht, über den Receiver drüber geworfen. Das heißt, wir sind beim zweiten Versuch von der eigenen 5 und noch 5 Sekunden auf der Uhr. Sie machen es smart. Sie stellen einen Spieler ins Backfield, der den Blitz blockt, indem er einfach stehen bleibt. Der QB tanzt ein bisschen um ihn herum und wirft den Ball tief. Der Ball ist ungefähr 7 bis 8 Yards kurz vor der Endzone. Man sieht, der Receiver der Blackbirds will hochgehen zu diesem klassischen Volleyball-Play, den Ball nach hinten pitchen. Und ein Smoke-Spieler hat das gerochen und, man muss es so hart sagen, haut ihn von hinten um.
Ja, leider komplett.
Springt in seinen Rücken rein. gibt natürlich die Flagge. Wir haben also einen Illegal Contact gegen die Defense. 10 Yard Strafe, Wiederholung des Versuchs, ein Untimed Down, also ein extra Versuch, obwohl die Zeit während des Plays eigentlich abgelaufen war. Wieder ein Hail Mary Versuch, 10 Yards tiefer, näher dran, aber der Quarterback kommt trotzdem nicht ganz bis zur Endzone, wird ungefähr 5 Yard vor der Endzone gefangen, der Receiver dreht sich um und beim Flagpole-Versuch wird er gehalten. Und Lasse, wir standen nebeneinander und zwar auf der anderen Seite des Feldes, 50 Meter entfernt, aber direkt auf Höhe der Goal-Line. Und für mich persönlich hat der Ball tatsächlich die Goal-Line schon überquert, bevor der Flagpole gemacht wurde. Die Schiedsrichter haben ihn kurz gegeben, aber die Strafe gegen die Defense fürs Holding gegeben, was bedeutet, es gab einen weiteren Versuch ohne Zeit von der 10-Zentimeter-Linie. Also der Ball lag wirklich, wirklich ganz knapp dran. In diesem Versuch versuchen die Blackbirds dieses klassische Pitch-Play. Ein Receiver läuft in die Flat, also Pylon, wird beim Catch auch umgehauen vom London Smoke-Spieler. Und ich habe nicht ganz gesehen, was genau war. Es gab in diesem Play zwei Flaggen, eine gegen die Offense, eine gegen die Defense. Dadurch haben sie also den Versuch nochmal wiederholt. Das war also der vierte Versuch in der Hail Mary Situation. Das dritte Down ohne Zeit. Hier machen sie sehr smartes Play, einen Side-Snap auf den Quarterback, der mittlerweile im Slot steht. Der Wide Receiver läuft eine sogenannte Whip-Route, kurz nach innen, cuttet wieder zurück, kriegt den Pitch in der Endzone und die Blackbirds gewinnen das Spiel. Also crazy Ende, sehr verdient, würde ich sagen. Smoke, ja, man muss dann halt die Hail Marys besser verteidigen, als in den Rücken der Receiver zu springen.
Schaut es euch an, der gerne Stelle. Im Stream, genau. Ist natürlich da.
Ich möchte an der Stelle noch eine Geschichte zu den Nutzern Spikes mit einschmeißen, weil Marc-Andrea Hunker da sich bei uns gemeldet hat und erklären wollte, wie die Verbindung ist zwischen den Nutzern Pikes und den Lichtenberg Lions. Das würde ich nur gerne kurz einbringen, dass alle, die unseren Podcast hören, das jetzt auch wissen. Ich hoffe, das ist okay, aber ich denke schon, ist ja kein Geheimnis dann. Und zwar kommt er aus der Schweiz, hat in Luzern angefangen, Flag Football zu spielen, ist dann in Berlin gelandet zwischendrin. Für ein paar Jahre hat da jetzt eben bei den Lichtenberg Lions gespielt, war sicherlich einer der wichtigsten Spieler und hat über diese Connections dann bei wichtigen Turnieren wie eben dem Sport Monda-Kopenhagen Bowl Leute von den Lichtenberg Lions mit dazugeholt, die auch wohl häufiger zusammen trainieren, wenn sie an Orten zusammen sind. Und tatsächlich, wir haben es in den letzten Folgen besprochen, dass Saisons ja sich versetzt dieses Jahr teilweise stattfinden. Und da die Luzern Pikes dieses Jahr hinten raus ein bisschen personelle Schwierigkeiten haben, haben sie eben den Marius Roggenburg und noch einen Spieler von Lichtenberg Lions, die Lust haben, jetzt quasi kurzfristig zu den Luzern Pikes geholt, die da die Saison noch mit zu Ende spielen. Also dass quasi diese Connections zwischen den beiden. Bisschen schade für die DFFL ist, dass Marc jetzt wieder zurück nach Luzern geht. Das heißt, er bleibt den Flag Football erhalten, der deutschen DFFL nicht. Sicherlich eine deutliche Schwächung für die Lichtenberg Lions. Also dir viel Erfolg in der Schweiz. Wir hoffen, dass wir uns irgendwo auf Turnieren treffen. Ich gehe davon aus. Und danke für die Story. Das wollte ich noch sagen. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum letzten Punkt. Und dann müssen wir uns mal um die Teams kümmern.
Die Luzern Pikes eben, ich habe gerade über die Blackbirds geredet, aber die waren nur zu 9 da. Und auch Marc zum Beispiel hat Both Ways fast durchgespielt. Und das wirklich in einer abartigen Qualität. Also wirklich, ja, Glückwunsch und auch Respekt an die Luzern Pikes für diese Leistung.
Definitiv. Okay, ich komme noch zu einem letzten, ich weiß nicht, ob das war, was Olli haben wollte oder nicht. Ich sage es einfach trotzdem mal, ich würde gerne zu den Frauen gehen und da auch nicht unbestimmt ein Team ansprechen, aber so halb ein Team. Und zwar, die ist Kilbride Pirates aus Großbritannien und daher einhergehend auch Teams nennen, die nicht da sind. Oder die nicht da waren, aus Spanien und auch aus Großbritannien, zum Beispiel die Carolina Cougars oder auch aus Spanien, die besten Frauenteams, waren leider nicht am Start. Bei den Herren haben wir gesagt, dass alle Teams da waren. Bei den Frauen haben wir gerade aus Spanien und auch aus Großbritannien da ein bis zwei Teams auf jeden Fall gefehlt, die, glaube ich, ganz oben noch hätten mitspielen können, diesen Champions Bowl. Die East Kilbride Pirates werden am Ende irgendwann, glaube ich, verlieren das Spiel um Platz 16, das heißt, sie werden 17. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Verlieren das Spiel um Platz 13, werden also 14. So. Genau. Was, glaube ich, dem Flag Football in Großbritannien nicht ganz zusteht, weil sie haben die EM gewonnen. Das war ein bisschen schade tatsächlich, dass hier kein ganz starkes Team aus oder explizit die Cal und die Cougars aus Großbritannien nicht dabei waren. Auch aus Spanien. Ich weiß nicht ganz genau, wer hier die stärksten Frauenteams sind aus Spanien. Ich weiß noch nicht ganz genau, woran das liegt, dass sie nicht hier waren. Die hätte ich mir einfach noch ein bisschen gewünscht für das Bracket. Weil die East Kilbride Pirates, glaube ich, Großbritannien ein bisschen unterrepräsentiert haben. In dem, was Großbritannien eigentlich im Flag Football, gerade auch im Frauen-Flag Football kann.
Genau, würde ich dir absolut zustimmen. Es gibt definitiv spanische Teams, die letzten Jahre beim Champions Bowl auch immer sehr gut waren. San Juan Dolphins, glaube ich, gibt es. Die sind, glaube ich, aus Spanien. Die waren immer ganz gut. Die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber ich würde dir zustimmen, dass das ein bisschen schade ist. Und ja, glaube ich dann, wie du sagst, anders als bei den Franzosen, das Statement dann irgendwie ein bisschen unterrepräsentiert, so einer Nation. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal. Wir haben jetzt über einiges ja schon gesprochen. Das heißt, wir können da, glaube ich, ein bisschen schneller drüber gehen. Über die, den Ablauf vom Turnier noch, dass ihr so einen kleinen Rundown habt. Ich würde sagen, wir highlighten einfach das raus, was uns in Erinnerung geblieben ist. Wenn wir über irgendwas sprechen, die Frage an euch wäre nur Damen oder Herren. Fangen wir mit den Damen wieder an, wie bei der Preview, oder machen wir die Herren zuerst?
Bei der Preview haben wir mit den Herren angefangen, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt mit den Damen an.
Okay, dann fangen wir mit den Damen an. Da würde ich sagen, wenn wir die Gruppenphase anschauen, gibt es irgendwas zum Highlighten? Ich glaube, da können wir relativ schnell drüber gehen. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein Spiel highlighten wollt, was herausgestochen ist. Ich würde sagen, in Gruppe A nicht wirklich. Da haben sich, glaube ich, ziemlich genau das herauskristallisiert, was wir gesagt hatten. Domžale Tigers zu dem Zeitpunkt noch dominant Erster vor den Lions und den Amstetten Thunders. Also ich glaube, das haben wir auch ungefähr so predicted. Ich glaube, das hat sich nicht ganz so also ich keine Überraschung rauskristallisiert, es sei denn, ihr würdet es gleich noch ergänzen. Ansonsten gehe ich noch schnell zu Gruppe B weiter. Da hätte ich jetzt auch gesagt, große Überraschung gab es nicht. Wir hatten darüber gesprochen, Lasse, was sind eure Ansprüche? Ihr hattet sicherlich zwei harte Brocken in der Gruppe mit Fenris Dijon, die ja, wir hatten es glaube ich noch nicht gesagt, aber das Turnier ja auch für Frankreich gewonnen haben. Die De La Salle Saints, die gegeneinander ein spannendes Spiel hatten, genau was sie Franzosen gewinnen konnten. Ihr setzt euch gegen Prag durch und schafft es in die Hauptrunde. Ich glaube auch da eigentlich das Hauptspiel, vielleicht Fenris Dijon eben gegen De La Salle Saints. Vielleicht herauszuheben, brutal viele Punkte, auch gerade für Frauenfleck mit 65, 53, 47. Also das habe ich auch noch nicht so viel gesehen, zeigt aber auch die Entwicklung, die wir da haben. Und vielleicht möchtest du, Lasse, mit Gruppe C und D noch weitermachen und gucken, ob wir da noch irgendwelche Überraschungen haben.
Genau, Gruppe C waren auf jeden Fall die Bobcats. Für mich eine Überraschung. 1, 2, 3 oder relativ viele Spielerinnen sogar von der tschechischen Nationalmannschaft sind da dabei. Durch Tim kannten wir auch dass dieses Team so ein wenig zumindest. Also wussten, wer da so spielt. Dass sie die Gruppe gewinnen, hätte ich am Anfang trotzdem nicht gedacht. Dass sie hier auf jeden Fall das zweitbeste Team waren hinter den Redlips, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Scorpions Varese waren das bessere Team aus Italien. Die haben auch einen sehr, sehr schönen Flag Football gespielt, muss man sagen. Die World of Wanderers Ladies waren mit einem sehr jungen Team auch teilweise da. Waren aber auch mit ihrer Starting QB da, haben ja nicht underperformed, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ja, hätten vielleicht auch hier sich irgendein Team ein bisschen mehr durchsetzen können. Am Ende glaube ich auch nicht das Ergebnis, das sie hier oft haben. Und in der untersten Gruppe D würde ich dem auch genauso zustimmen, wie das so passt. Die Montpellier Hurricanes, die wir auch am Anfang nicht so auf dem Schirm hatten aus Frankreich, sehr, sehr starkes Turnier gespielt haben. Das französische Trio auf jeden Fall sehr, sehr gut komplettiert. Ich traue mich auch gar nicht zu sagen, wer da das bessere oder das schwächere Team aus Frankreich war. Nur hier gesagt, wie gesagt, die East Kilbride Pirates, das einzige Team aus Großbritannien, das hier nicht so stark performt hat in dieser Gruppe.
Was ich noch hinzufügen möchte, das Spiel in Gruppe D um den zweiten Platz zwischen den Vienna Constables und den Winterthur Warriors hat am Freitagnachmittag stattgefunden. Ich habe zugeschaut und das war wirklich sehr spannend, denn Winterthur hat zwischenzeitlich mit, ich glaube, mindestens 2, vielleicht sogar 3 Scores geführt und dann haben die Constables eben noch ein krasses Comeback hingelegt und das Ganze noch gewonnen. Also das gab es nämlich auch. Es gab einige Spiele, die wirklich gute Comebacks hatten, schöne Storylines in den Spielen selbst. Fand ich auch wirklich super unterhaltsam.
Generell Frauen-Flag-Football, muss man sagen, in sehr, sehr vielen Spielen. Es gab auch ein paar Spiele, die waren nicht ganz so schön anzuschauen, das muss man ganz klar so sagen. Aber gerade in der Spitze waren viele knappe Spiele dabei. Viele auch Spiele, die nicht irgendwie 12-6 ausgegangen sind, sondern auch viele High-Scoring-Games. Man merkt auch hier die Entwicklung, gerade auf dem höchsten Niveau geht es hin, dass es auch hier ein offenslastiges Spiel wird. dass die Defenses ja, schwer tun, irgendwann sich dann gegen Teams, die gerade auch auf Quarterback-Position gut aufgestellt sind, ja, schwer tun, hier die Drives zu verteidigen.
Ich würde an der Stelle, glaube ich, dann noch kurz, bevor wir dann aufs Outcome bezüglich Viertelfinale sprechen, die Hauptrunde anschauen. Da hätte ich tatsächlich einen Punkt gesagt, der ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Ich meine, das kann man im Vorfeld nicht wissen. Aber wenn ich mir das anschaue, auch vom Gesamtergebnis, sind die Hauptrundengruppen nicht super gebalanced rausgekommen. Also man muss sagen, dass auch gerade ihr als Münich-Spatzen-Ladies da mit Gruppe E definitiv die schwerere Gruppe erwischt habt. Vielleicht in einer anderen Gruppe mehr Chancen gehabt hättet, da auch noch weiterzukommen. Die Teams, die alle am Ende etwas besser performt haben, sind für mich in Gruppe E, bis auf wenige Ausnahmen. Ich meine, ist so, wie es ist, das kann man nicht ändern, aber ich glaube, das kann man mal kurz an der Stelle herausstellen, dass das etwas unglücklich gelaufen ist, bevor wir vielleicht auf die Viertelfinals dann schauen.
Dennoch muss man sagen, glaube ich, war das System, was gespielt wurde, ganz, ganz schön mit dieser Zwischenrunde, dass auch die ersten Games quasi gezählt haben. Dadurch, dass da zum Beispiel dann auch Spiele der Munich-Spatzen-Ladies gegen die Darmstadt Tigers und die Lasalle Saints dann quasi aus der ersten Vorrunde in zweite Zwischenrunde mitgenommen wurden. Vom Niveau her war es, glaube ich, ganz schön. Was dann ein bisschen komisch war, was ich dann auch erst gemerkt habe, ist, dass dann die unteren zwei Teams aus den beiden Sechsergruppen dann wieder in einen Topf kommen mit den ersten, mit den vier letzten aus der ersten Gruppenphase. Das heißt, selbst wenn man am Anfang in der Vierter in der Gruppenphase wurde, hätte man quasi noch die Chance gehabt, Neunter zu werden, was ja dann für mich keinen Sinn gemacht hat, warum wir dann wir hatten dann natürlich einen höheren Seed in dieser Gruppe quasi, aber ja, das war für mich vielleicht ein bisschen komisch, aber auf keines Weges schlimm. Man hat nochmal gegen ein paar neue Teams gespielt, das hat auf jeden Fall gepasst. Gut, alle Sachen brauchen wir, glaube ich, nicht ansprechen. Alle Spiele. Wir können vielleicht ins höchste Bracket bei den Frauen noch schnell schauen. Dijon gewinnt klar gegen die Scorpions Varese. Die Molossos gewinnen sehr, sehr deutlich, haben wir schon gesagt, gegen die Domschale Tigers. Die De La Salle Saints gewinnen mit 18-12. Hier eher Defense-geprägtes Spiel, vor allen Dingen ohne Extrapunkte gegen die Montpellier Hurricanes. Und die Augsburg Lions gewinnen mit 33-14 gegen die Pribram Bobcats, die erste in ihrer Gruppe geworden sind, was hier schon auf jeden Fall ein riesen Erfolg war. Die beiden Halbfinals haben wir auch schon angesprochen, beide auf einem sehr hohen Niveau, beide sehr knapp, beide mit vielen Punkten. Das waren wirklich zwei richtig schöne Spiele zum Anschauen. Auch hier die Empfehlung, wenn ihr Frauen-Flag-Football auf höchstem Niveau spielen wollt, schaut euch die beiden Halbfinals nochmal an, waren alle im Stream. Am Ende setzt sich Fenris Dijon mit 45-40 im Duell der Französinnen gegen Molossus durch. Und im Duell der deutschsprachigen Teams, die Augsburg Lions gegen die De La Salle Saints. Finale haben wir angesprochen, 33-20 für Fenris Dijon. Und im Spiel um Platz 3 setzt sich Molossus klar durch gegen die De La Salle Saints mit 46-26.
Ja, was ich ganz kurz vielleicht noch ergänzen würde, weil wir jetzt gesagt haben, guckt euch das Stream an und so weiter. Eine Sache muss ich zum Stream sagen. Also ich finde, man konnte ihn super sehen. Die Qualität war sehr gleichbleibend. Also man konnte, also das Videosignal war weitgehend, wenn ich es schauen wollte, da. Der ein oder andere Stream wurde kommentiert. Ich meine, ihr beide habt das natürlich super toll gemacht, aber auch Bernd aus Waldorf hat viele Spiele kommentiert aus Frankfurt von Weiten. War sehr, sehr cool, dass die das organisiert haben. Das finde ich immer noch mal ein bisschen schöner. Was ein bisschen schwierig war tatsächlich für mich, wenn ich die Streams geguckt habe, die Scores waren teilweise wild. Mhm. Da schaltet man ein, dann steht 7-7. Man selber hat aber schon 4 Touchdowns gesehen und denkt sich, irgendwas stimmt da nicht. Dann haben sie dann immer wieder hoch und wieder runter gezählt. Daher könnten wir vielleicht ein bisschen zuschauerfreundlich das Ganze noch gestalten.
Ja.
Und, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Dazu, weil im Endeffekt waren sie alle da. Aber
genau. Ja. Dazu lässt sich, glaube ich, sagen, dass die Leute, die das Scoreboard gemacht haben, für den Stream quasi nicht am Spielfeldrand saßen, sondern auch quasi nur den Stream gesehen haben. Und ich weiß auch nicht, wie Flag Football wir sind, aber das waren tschechische Jugendliche, die das sicherlich so gut es ging gemacht haben, aber ich weiß auch einfach nicht, wie viel Ahnung und wie viel die aufgepasst haben, vor allen Dingen, weil sie da wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lange den ganzen Tag über drin saßen. Aber ich verstehe schon, das wäre am besten, wenn man hier eigentlich jemanden hätte, der am Spielfeldrand saß und hier den Score immer adjusted. Aber ist vielleicht auch technisch gar nicht so einfach alles möglich, auch mit Regen und so.
Ist auch über wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ich fand, das war eine gute Coverage. Du konntest das absolut gut verfolgen. Ja, also das war jetzt einfach nur eine kleine Ergänzung, dass ihr euch, falls ihr es nachschaut, nicht irritieren lasst. Das ist teilweise ein bisschen verrückt.
Genau. Ich würde noch ganz kurz die Münchner Spatzen uns anschauen. Wie gesagt, wir sind in der Vorrunde weitergekommen, sind dann in der Zwischenrunde als Fünfter rausgeflogen, konnten dann das erste Spiel im Duell der beiden Deutschen gegen Waldorf dann gewinnen. Und auch in einem schönen Spiel, auch in einem sehr High-Scoring-Game, dann knapp gegen Winterthur verloren und am Ende sind wir Elfter geworden mit den Münchner Spatzen Frauen und die Waldorf Wanderer Ladies haben am Ende das Spiel um Platz 15 gewonnen und sind damit 15. geworden.
Super. Dann würde ich sagen, springen wir schnell noch zu den Männern, machen das ähnlich. Ich denke, auch hier haben wir eben schon über das meiste gesprochen. In Gruppe A, Waldorf, auf dem Papier souverän weitergekommen. Die Spiele in der, wir haben sie designiert als Todesgruppe, sehr, sehr knapp. Für mich etwas überraschend, die Black Miners, die sich hier durchsetzen als Zweiter. Ich glaube, dahinter mit Smoke, die sich ein bisschen durchgemogelt haben durchs Turnier, muss man auch zugeben. Ich meine, am Ende Platz 4 sicherlich, zufrieden sind sie nicht, aber gutes Ergebnis. Etwas enttäuschend. Ich hatte sie vorhin auch tatsächlich irgendwo mal auf der Liste bezüglich Überraschungen. Valencia überhaupt nicht so, wie wir sie letztes Jahr noch bei den World Club Championships haben. Hier scheiden sie aus und auch hinten raus nicht wirklich gut abgeschnitten. Gruppe B natürlich für uns sehr, sehr erfreulich. Die Münchner Spatzen gewinnen alle Spiele, unter anderem gegen den späteren Champions Bowl-Sieger. Also der erste Tag der Spatzen generell brutal stark, souverän, abgezockt. Also das war wirklich internationales Top-Niveau, was sie da gezeigt haben. Also Kompliment an das ganze Team. Ich wäre gern dabei gewesen, aber das war wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Richtig cool. Dahinter die HQ Jenas weitergekommen. Bisschen Glück natürlich, dass sie Vienna Vipers, wir hatten sie sehr, sehr weit oben. Wir haben über sie gesprochen, in der Besetzung da waren. Genau, so viel, glaube ich, zu den Vierer-Teams. Ich weiß nicht, ob ihr zwei dann weitermachen wollt mit den Dreiergruppen, die wir noch haben.
Ja, in der Dreiergruppe, also erstmal wir auch auf meinen Punkt von vorhin einzugehen, es gab fast keine ganz, ganz klaren Spiele so. Auch in der Gruppe C, Sphinx setzt sich hier durch gegen Arona und Beograd, aber auch eben das Spiel zum Beispiel Arona gegen Orlovi Beograd wirklich auf fast dem gleichen Niveau, sehr, sehr eng. In so einer Dreiergruppe ist es natürlich ein bisschen unglücklich. Also du hast nur zwei Spiele, verlierst beide und bist direkt out of contention für den Champions Bowl. Ich war kein so Fan von dem System, hätte ich vielleicht ein bisschen anders gestaltet.
Das Frauensystem war definitiv besser, lag aber vielleicht auch einfach daran, dass es auf einmal 17 Teams waren und nicht nur 16. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, da wäre mit 16 Teams, wäre man da besser gefahren.
Vielleicht hätte man eher vier Gruppen und eine Fünfergruppe machen sollen. Wir können nächstes Jahr drüber fantasieren. Gehen wir weiter. Wir haben über die Lichtenbergs Lions schon geredet in Gruppe D gegen die Glasgow Hornets und gegen die Luzern Pikes. Eine undankbare Gruppe und deswegen auch hier am ersten Tag zwei Niederlagen und damit raus aus dem Kampf um den Titel. Und in Gruppe E waren auch die Pripram Bobcats dann doch ein bisschen abgeschlagen. Blackbirds und Kloster Neuburg Indians. Sehr spannend. Diese Spiele auch gegeneinander. Hier kann man sagen, dass beide Teams einfach zur europäischen Elite mittlerweile wieder gehören im Falle der Kloster Neuburg Indians oder immer noch im Falle der Blackbirds. Und das hat mich auch einfach persönlich sehr gefreut, dass wir hier mit diesem jungen Team der Kloster Neuburg Indians ein Team für die Zukunft auch aus Österreich haben, wo die Vienna Vipers ja zum Beispiel eher älter sind.
Und du hast tatsächlich die perfekte Überleitung nämlich jetzt schon zur Hauptrunde gebracht, weil du sagst, die spielen absolutes internationales Top-Niveau. Das haben sie nämlich auch in der Hauptrunde gezeigt. Da haben sie nämlich jeweils ihre Hauptrundengruppe gewonnen. Die Kloster Neuburg Indians eben vor den Waldorf Wanderers. Da schon der erste, die erste Niederlage etwas überraschend für die Wanderers. Im Nachhinein eben die Indians aber auch einfach ein brutales Turnier gespielt, richtig stark. Gewinnen ungeschlagen diese Gruppe, ziehen somit natürlich ins Viertelfinale ein vor den Wanderers, die sich hier dann aber wiederum souverän durchsetzen gegen die HQ Jenas und die Glasgow Hornets. Ich glaube, hier ziemlich klare Rollenverteilung. Das hat sich ganz gut ausgespielt. Deutlich spannender war es da in der Gruppe G.
Genau, Gruppe G war das Witzige, dass dann im letzten Spiel zwischen den Münchner Spatzen und den Luzern Pikes für die Münchner Spatzen zwischen Platz 1 und 4 noch alles möglich war. Deswegen, das war ganz interessant. Hätten sie das Spiel nämlich verloren, dann hätten sie hier auch noch auf Platz 4 kommen können in dieser Gruppe. Am Ende haben sie es gewonnen Und ja, dann Erster in ihrer Gruppe geworden. Dahinter London Smoke, gegen die sie in einem Friday Night Live leid. Wenn ihr euch das Spiel anschauen wollt, ein sehr, sehr starkes Spiel. Das haben Josh und ich kommentiert.
Absolut hören und sehenswert. Andersrum sehen und hörenswert. Habt ihr sehr cool gemacht.
Am Freitagabend ist das auf Feld 1, wenn ihr reinschauen wollt. Genau. Die Luzern Pikes auch stark gespielt. Und die Arona 65ers dann in der Gruppe rausgeflogen. Spricht auch nur für die Gruppe, dass so ein gutes Team wie Arona dann rausfliegt.
Eine Frage hätte ich da an euch. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Baum kennt und ob da was passiert wäre. Und zwar muss man einfach sagen, wir haben über die Schiedsrichter kurz gesprochen. Es gibt ein Spiel, was für mich von den Schiedsrichtern entschieden wurde, zumindest aus meiner Sicht vom Stream aus, und das war das Spiel Arona gegen München. Da waren tatsächlich einige Calls dabei gegen die Münchner für Arona. Ich meine, dafür können die Italiener gar nichts. Das war jetzt gar kein Front gegen die. Aber es gibt einen für mich ganz klaren Illegal Contact gegen Robert Doll, der nicht geworfen wird. Es gibt einen Illegal Contact gegen Max, der in die Endzone läuft, der für mich gesehen eigentlich nicht ganz eindeutig ist, weil der Defender komplett auch in ihn reinrennt. Es war ein Extrapunkt, glaube ich, der drin gegeben wird oder draus gegeben wird, der jeweils ganz eindeutig auf dem Video nicht drin war oder drin war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn du damit einen Punkt verlierst, ich weiß, hätte das eine Auswirkung gehabt? Wären sie dann besser gerankt und hätten Smoke nicht bekommen?
Tatsächlich nicht, nein. Okay. Die Munich-Spatzen sind nämlich als schlechtester Gruppenerster ins Viertelfinale eingezogen, mit nur 2 Siegen. Hätten sie das Spiel gegen Arona gewonnen, dann wären sie wahrscheinlich immer noch der schlechteste Gruppenerste gewesen, außer sie hätten mit 20 Punkten mehr gewonnen, was nicht der Fall gewesen wäre.
Aber deswegen das ist gut tatsächlich zu wissen. Nicht. Dann hat es keine Auswirkungen gehabt. Das freut mich in dem Hinsicht dann, dass es dann nicht anders hätte passieren können. Genau, und ich glaube, die letzte Gruppe, wir hatten es gesagt, im Endeffekt wahrscheinlich die absolute Todeshauptrundengruppe. Schön, dass da 3 weitergekommen sind. Die Blackbirds gewinnen die Gruppe, schlagen in der Gruppe sowohl Grenoble als auch Sphinx. Sphinx auch deutlich, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube schon, ich meine, das Spiel habe ich gesehen, es war relativ deutlich. 40-34, aber sie waren eigentlich die ganze Zeit vorne. Und kommen wir als Erster weiter, Sphinx als Letzter, wir haben drüber gesprochen. Und am Endeffekt sind das die Top 3. Also die Gruppe wirklich hart in der Hauptrunde. Da aber wiederum das System positiv, dass so viele ins Viertelfinale kommen, da wir dann tatsächlich, alle das in der Viertelfinale haben.
Das ist auch das Einzige, wo ich dann auch sagen würde, da haben die Black Miners dann wirklich nicht viel ausrichten können. Die Differenz von minus 104 in 3 Spielen ist dann schon auch sehr deutlich.
Aber man sieht eben diese ungleiche Verteilung der Gruppen eben wieder. Wir haben nämlich alle Top 6 Teams am Ende in 2 der 3 Hauptrundengruppen. Und in der Hauptrundengruppe F dann die Kloster Neuburg Indians und die Bold of Wanderers, die Platz 7 und 8 unter sich ausgemacht haben, plus den einzigen Gruppendritten, der nicht weitergekommen ist. Also ein bisschen ungleich verteilt.
Ja. Aber ich glaube, das ist ein neues System. Vielleicht werden sie im nächsten Jahr dann wieder zum Alten gehen, wo es aber sicherlich auch Kritikpunkte gibt. Wir haben auch darüber gesprochen, der erste Tag zählt dann irgendwie nichts. Da kannst du auch einfach einen Tag später hinfahren und sagen, die ersten Spiele verliere ich alle. Also ist immer so ein bisschen hin und her. Ich glaube, da werden wir vielleicht noch das ein oder andere System kennenlernen. Ich glaube, wir schauen jetzt wie bei den Damen nochmal aufs obere Bracket, weil über die unteren Top-Ergebnisse haben wir schon gesprochen und vielleicht einen kleinen Highlight noch auf die Münchner. Was gab es da für Spiele? Ich glaube, das Topspiel im Viertelfinale war sicherlich die Centaur Grenobles gegen Waldorf. Super spannendes Shootout, was die Franzosen knapp gewinnen konnten.
Das war extra wirklich Punkten dann am Ende.
Topspiel, genau. Ja. Die Blackbirds im Schweizer Duell schaffen es sehr, sehr deutlich oder souverän weiterzukommen gegen Luzern. Die London Smoke, denen gelingt leider die Revanche, nachdem es bei dem eben schon angesprochenen Friday Nights Game sehr, sehr deutlich für die Spatzen war, wo sie brutal stark und sehr, sehr souverän gespielt haben. Hier leider dann das glücklichere Ende für London Smoke.
Da war sicher eigentlich auch ich will es jetzt einfach nur einmal gesagt haben, ein, zwei Schiedsrichter entscheidend auch nicht ganz so toll gewesen, aber Leben ist, ist dann so.
Also da, wie gesagt, setzt sich dann Smoke durch und das letzte Spiel auch spannend. Du hattest aber gesagt, das war gar nicht so, ich weiß nicht, ob ich habe es nicht gesehen, ob Kloster Neuburg hinten raus aufgeholt hat. Dementsprechend dann doch recht souverän, aber auf jeden Fall Sphinx gewinnt mit 8 Punkten gegen Kloster Neuburg und zieht ebenfalls ins Halbfinale ein.
Ja, das habe ich gepfiffen tatsächlich, das Spiel. In der ersten Hälfte sehr spannend, in der zweiten Hälfte ist Sphinx davon gezogen, war immer mit einem oder zwei Scores vorne und somit war es am Ende dann nicht mehr wirklich spannend.
Ich glaube, ansonsten können wir jetzt aber die letzten Spiele rausnehmen. Die Halbfinals haben wir besprochen, die sehr deutlich waren, überraschend deutlich. Und dann über das Spiel um Platz 3 hast du schon ausführlich gesprochen. Das Finale, dann das französische Duell, ein sehr spannendes Spiel. Ich habe nur teilweise sehen können, aber am Ende für mich überraschend, aber über das Turnierverlauf sicherlich nicht unverdient. Grenoble, die Sphinx schlagen. Ich hätte tatsächlich im Vorfeld ja wahrscheinlich Sphinx als Favoriten auf dem Champions Board-Titel gesehen.
Vor allen Dingen,
Aber so
weil Sphinx auch
stark.
am Ende nochmal die Chance hatte. Sie hatten, ich glaube, keine Timers mehr, aber es waren irgendwie noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Irgendwie.
Ich würde früher ansetzen, denn man muss zu dem Spiel sagen, Grenoble war in der ersten Hälfte immer vorne und Anfang der zweiten Hälfte übernimmt Sphinx die Führung und hat dann, nachdem Grenoble einmal nicht gescored hat, mit der Führung, ich glaube 5 Punkte Führung, 4, 5 Punkte, den Ball und Anthony Rekin wirft einen total dummen Ball, der ihm eigentlich nie passiert. Also wer ihn kennt, der ist sehr unkonventionell in seiner Bewegung, in seiner Throwing Motion, aber ein sehr smarter, sehr erfahrener Quarterback und der wirft auf, ich glaube, es war ein Hook and Go, der aber viel zu weit nach innen geworfen wurde, sodass der eigentlich nur der Verteidiger die Chance auf den Ball hat und den Ball einfach sehr einfach interceptet. Und dieser Fehler führt dann dazu, dass Grenoble den Ball zurückbekommt, in Führung geht und dann, was du gerade sagen wolltest, Lasse, dann hat Sphinx nochmal die Chance, hier zurückzukommen in den letzten Sekunden. Aber hätte er diesen Ball nicht geworfen, hätten sie das First Down geholt, hätten sie sehr wahrscheinlich die Uhr abknien können.
Genau, also auf jeden Fall französische Dominanz mit Sieger aus Grenoble. Ich glaube, hinten raus kann man sagen, dass die Runde um den 5. Platz durchaus sehr, sehr viele spannende Spiele hatte. Die Spatzen schlagen die Indians, die Pikes ganz knapp die Wanderers. Somit dann die Pikes gegen die Spatzen im Spiel um Platz 5, was die Luzerner noch gewinnen können. Leider am Ende dann mit einer kleinen Niederlage rausgegangen. Trotzdem, glaube ich, können wir an der Stelle sagen, für die Spatzen ein gutes, starkes Turnier. Top 8 in Europa, Top 6 in Europa an der Stelle, glaube ich, wirklich ein gutes Ergebnis, auch wenn sicherlich bei dem Turnierverlauf mehr drin gewesen wäre.
Und vor allen Dingen
Und
Sechster als bestes deutsches Team. Ich glaube, da haben wir in Deutschland auch ein paar mehr Ansprüche, dass wir da auch Teams ins Halbfinale stellen eigentlich wollen.
absolut, absolut, gerade nach den letzten Jahren. Genau, ich glaube, dahinter haben wir drüber gesprochen, die Lichtenberg Lions verlieren gegen Arona. Arona somit wieder so eine typische Arona-Platzierung, Top 10 in Europa. Nach
Nee,
oben reicht
Elfter,
es nicht
oder?
ganz.
Ah, nee, Zehnter.
Nee. Zehnter,
Zehnter, ja.
also 9. und 10. Ich glaube, Arona so nach oben reicht es nicht ganz, aber hinten nach unten zu stark. Das Spiel um Platz 11 haben wir besprochen, wenn es richtig ist. Brutales, ja, ganz krasses Ergebnis. Valencia am Ende, wie gesagt, enttäuschender 13. Ich denke, das kann man schon so sagen. Valencia nach starkem Beginn noch 14. Ich glaube, das hätte man nach dem ersten Tag vielleicht anders erwartet. Und ich glaube, mit 15, 16, 17 mal die Vipers ausgeklammert, hätten wir mit der Preview ganz gut gelegen.
Ja.
Genau, ich glaube, damit sind wir soweit bei dem Rundown durch. Es war ein tolles Turnier. Ich glaube, das können wir zusammenfassend sagen. Das Niveau wird immer gleichwertiger. Sehr, sehr viele spannende Spiele. Das habt ihr, glaube ich, rausgehört. Ihr hattet ein tolles Wochenende. Das habe ich auch rausgehört. Macht es natürlich schade, nicht dabei gewesen zu sein. Nächstes Jahr dann wieder. Und ich glaube, da werden wir gespannt sein dürfen, wo es nächstes Jahr hingeht.
Genau. Vielen
Und
Dank
damit, ja.
fürs Zuhören. Damit geht auch für uns jetzt wirklich tatsächlich mal die Off-Season so ein bisschen auch für den Podcast bin ich los. Im Verein sind wir schon ein bisschen drin, sind schon im Off-Season-Training. Genau, wir können ganz kurz, ein bisschen vielleicht nicht zu lang, aber anteasern, was unser Plan so ein bisschen für die Off-Season auch ist. Wir wollen nicht ganz uns verabschieden, sondern über ein paar Sachen reden, die einfach nichts mit dem aktiven Spielgeschehen zu tun haben, sodass ihr trotzdem immer noch ein bisschen Flag Football auf dem Ohr habt, wenn ihr in der Off-Season seid und nicht so viel spielen passiert.
Und da kann man auch noch vielleicht direkt anteasern, Olli. Wir haben ja eine neue Serie gestartet, die wir jetzt in
Ja.
der Offseason hier euch präsentieren wollen. Und zwar wollen wir euch die Teams der ersten Liga der DFFL präsentieren. Wir haben tatsächlich, ich nehme es vorweg, die erste Folge schon aufgenommen. Die wird bald für euch verfügbar sein. Wir wollen immer zwei Teams beleuchten pro Folge, euch die Geschichte erzählen, die Hintergründe, die ja, Leistungen der letzten Jahre, aber auch natürlich auf die Kader und die Zukunftsvorstellung eingehen. Und deswegen hier ein Appell an euch alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kontakte zu einem Team habt oder selber in einem Team der DFL spielt, schreibt uns per Instagram. Wir werden auf euch auch zukommen, aber schreibt uns auch gerne selbst an, denn wir brauchen Informationen von euch. Wir wollen natürlich gut berichten, Einige Teams kennen wir gut persönlich, andere noch nicht so, damit wir aber trotzdem eine gleichbleibende Qualität der Berichterstattung hier garantieren können, brauchen wir eure Hilfe. Deswegen, ja, beteiligt euch, sendet uns Informationen zu eurem Team, die ihr hier bei Crunchtime hören wollt, und dann wollen wir damit eure Offseason füllen.
Und die ganz Cleveren unter euch, die so ein bisschen vielleicht drüber nachdenken wollen, welche Teams in den ersten Folgen vorkommen könnten, können ja mal überlegen, welche Teams wir gut kennen und auf welche ihr euch freuen dürft.
Vielen Dank fürs Zuhören, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns ganz bald wieder.
Macht's gut, ciao.